Verfassungsschutz wirbt V-Leute an, um V-Leute besser kontrollieren zu können. Innenminister Friedrich kündigte heute an, dass ab sofort sogenannte V-Leute angeworben werden sollen, um ebenfalls vom Staat angeworbene V-Leute zu observieren. Auf kritische Nachfragen von Journalisten, wie die Sicherheitsbehörden garantieren könnten, dass sich unter den V-Leuten keine schwarzen Schafe befänden, entgegnete Friedrich schlagfertig: Wir werden sie sicherheitshalber von VVV-Leuten überwachen lassen.
Wieso gibt es denn kein Problem?
Ja, also es gibt da schon Probleme. Was mich zumindest als allererstes aufgestoßen ist, dass alle Leute das Ding Drossel nennen. Das ist keine Drossel, sondern sie machen den Anschluss einfach nur kaputt.
Ja, das steht einfach, aber so im Dokument.
Das ist
Dokument.
Eine Kappung. Ja, das steht alle möglichen im Dokument. Da stehen noch Worte drin wie Handy,
wo sie Flatrate den Unterschied? Und so.
Das ist einfach kaputt. Es ist funktional kaputt.
Erklär doch mal.
Pass auf, also stell mal vor, ein Auto, du kaufst dir ein Auto, das fährt normalerweise, fährt das 50 durch die Stadt. Ja? 50 Kilometer in der Stunde. Und plötzlich fährt dieses Auto nur noch 375 Meter in der Stunde. Dann ist es einfach funktional kaputt. Ja, technisch gesehen dreht er am Rotor noch und vielleicht bewegt er sich noch, aber dafür brauche ich kein Auto, um 375 Meter in der Stunde zu überwinden. Verstehst du? Es ist einfach funktional kaputt. Ich brauche keinen DSL-Anschluss mit 384 Kilobit. Das kann ich auch über Mobilfunk machen oder mit einer Morse-Taste. Verstehst du? Das ist einfach funktional kaputt. Das ist nicht gedrosselt, das ist kaputt. So, und das muss man mal schon mal festhalten am Anfang. Das ist einfach, man muss sich das bitteschön auch mal klar machen. Also das sind einfach wie 7, Quatsch Promille. Ja, das heißt, dein Produkt, was du gekauft hast, ist plötzlich in seiner Funktionalität, und zwar in seiner echt wichtigen oder wichtigsten Funktionalität, auf unter 1% eingeschränkt. Das ist einfach kaputt, das ist nicht gedrosselt.
Comport Nummer 374, entfahren. Hallo und herzlichen Sonnenschein. Glückwunsch zum 374. Comport, den ich am heutigen sonnigen, nicht so wie gestern regnerischen, Freitag, dem, was haben wir denn eigentlich heute, 10. Mai 2013 aufgenommen habe.
It is 9:38.
Jawohl, Tag, was war es, 120? Kommt das hin? Ne, 130. Tag 130 in diesem Jahr. Und das Intro habe ich einmal vom Postillon, der ja im bayerischen Radio jetzt auch zu hören ist, geklaut, und aus Mobile Max 107. Das berühmte Zitat. Aber ja. Was ihr hier aber auf die Ohren kriegt, ist hoffentlich nicht funktional oder auch nur kaputt. Nein, hoffentlich funktional, aber nicht kaputt. So. Und zwar nämlich wieder die übliche Dreiteilung, bestehend aus zwei Teilen Politik und einem Teil Tech inklusive Abmahnung. Und was ihr hier jetzt konkret hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 3, die Technik-Ecke, nur echt mit Fanboy, ein bisschen was zum Gedrossel und unerfreulicher Post. 13 Grad, sunnige. Jupp, cool Greetings. Boah, die 13 Grad, Windchillen wie 13, Comfort Level wie 11. Moment, ich muss hier gerade mal einen Spammer morden. Wer meine aktuellen Wetterdingsies fafft, ist nämlich nur Spam. Vor allen Dingen, wer aus Palmsprings.ca kommt und einen Twitter-Account hat, der nur aus Buchstaben, also der irgendwie aussieht wie, ich hau mal mein Gesicht in die Tastatur. Also jedenfalls ist irgendwas zwischen 19 und 28 km/h Wind aus, verdammt, andere App. Egal, wie auch immer, ist sonnig. Genau das richtige Wetter für eine Abmahnung. Aber ja, kommen wir auch noch zu. So, was ich hier nämlich erstmal habe, sind erstmal die Fanboy-Meldungen, die da mit dem 50 Milliarden Countdown losgehen, weil Apple hat mal wieder einen Countdown für 50 Milliarden Downloads von iOS-Apps. So frei nach dem Motto, wer den 50 Milliardensten Download macht, der kriegt irgendwie einen Gutschein. Im Zweifelsfall einen Gutschein in irgendwas zig $1,000 oder anders ausgedrückt, da muss man dann eine ganze Weile kein Geld mehr investieren, um Apps zu bekommen. Ja, von daher, gut, gibt es da also wieder so einen klassischen Werbe-Countdown. Wobei, was ich irgendwie am spannendsten finde, es gibt da auch irgendwie ein, ja, hier kannst du auch teilnehmen, ohne was runterzuladen. Hä? Wie soll das jetzt funktionieren? Wie auch immer, also jedenfalls wird dann da irgendwie mehr oder weniger zufällig ausgewürfelt, wer denn dann am Ende gewonnen haben soll. Einen iTunes-Gutschein im Wert von $10,000 sind es übrigens. Also was ähnliches gab es zuletzt im Februar 2012 für die 25 Milliarden. Oder anders ausgedrückt, da ist eine Menge Aktivität an Downloads, logischerweise. Parallel dazu gibt es eine Allzeit-Hitliste in Deutschland, der billigen WhatsApp-Messenger. Die Spiele Dodle Jump, Angry Birds und Fruit Ninja. Ja, also irgendwie gibt es eine Top-Liste, so was irgendwie die bisherigen meist genutzten oder meist gerunterladeten, welche Sprache ist das? Meist runtergeladenen Sachen sind. Alles nicht so unheimlich spannend. Aber ja. So, dann gibt es einen Motorsbrauch, weil in dem globalen Patentkrieg um Smartphone-Patente bezieht Brüssel Stellung gegen Google. Die EU-Kommission ist nämlich der Ansicht, dass die Google-Tochter Motorola Mobility standardrelevante Patente wettbewerbswidrig gegen Konkurrenten einsetzt. Motorola habe mit der Vollstreckung einer Unterlassungsverfügung gegen Apple in Deutschland eine marktbeherrschende Stellung missbraucht und damit gegen die EU-Kartellvorschriften verstoßen, teilte die Kommission am Montag mit. In dem Fall, der sich vor dem Hintergrund des weltweiten Patentkriegs um Android abspielt, geht es um GPRS-Technik, die Teil des von der ETSI verwalteten GSM-Standards ist. Inhaber von Standardpatenten haben sich verpflichtet, anderen Herstellern den Einsatz der Technik zu fairen und angemessenen Lizenzbedingungen, Front, Fair, Reasonable and Non-Discriminatory, zu ermöglichen. Dieser Front-Grundsatz verträgt sich nach Ansicht der EU-Kommission nicht mit Unterlassungsverfügungen auf Basis standardrelevanter Patente, zumal Apple bereit gewesen sei zu zahlen. Der iPhone-Hersteller hatte schließlich eine Lizenz für die strittige Technik erworben. Die Kommission hat nun ihre Beschwerdepunkte dem Unternehmen mitgeteilt. In einem solchen Fall sollte es für Patentinhaber mit einer marktbeherrschenden Stellung nach momentaner Auffassung der Kommission nicht möglich sein, einen Antrag auf Unterlassungsverfügung zu stellen, da dies die Lizenzverhandlungen verzerren und den Lizenznehmern möglicherweise überzogene Lizenzbedingungen auferlegte würden, heißt es in der Mitteilung der Kommission. Eine Unterlassungsverfügung bedeutet zudem in der Regel, dass das angeblich patentverletzende Produkt nicht verkauft werden darf. Die im April 2012 eingeleitete Untersuchung der EU-Kommission geht auf eine Beschwerde von Apple im Februar des vergangenen Jahres zurück. Der iPhone-Hersteller hatte sich wegen des Verhaltens von Motorola auch schon an die Standardisierungsorganisation ETSI gewandt. Auch Microsoft, das mit Motorola unter anderem über Patente für den Videostandard H264 streitet, hatte sich in Brüssel über das Geschäftsgebaren der Google-Tochter beschwert. Oder ein bisschen anders ausgedrückt, das Don't Be Evil-Geblubber von Google, vorsichtig formuliert, bei Motorola gilt das entweder nicht oder... ja. Na, also die EU-Kommission ist der Meinung, dass Motorola sich da marktbeherrschend verhält. Ja, wenn man da Schilder hinstellt und sagt, Feuerwehrzufahrt, Halteverbot nach STVO, aber keine Halteverbotsschilder nach STVO hinstellt, ist das schon dünn. So, oder anders ausgedrückt, das sieht jetzt nicht so richtig danach aus, als würde der Google mit ihrem wir kaufen uns Motorola und dann können wir im Patentkrieg mitkämpfen, so richtig unheimlich viele Freunde gemacht hätte. So, dann gibt's ein 2-Mini-Rücht. A new report is suggesting that a new version of the iPad Mini will be announced this summer and then again early next year. Also es gibt da irgendwie ein Gerücht, Quelle weiß ich nicht, so frei nach dem Motto, ja, also diesen Sommer würde ein Mini-iPad rauskommen und dann nächstes Jahr aber auch schon wieder. According to analyst Richard Chim of NPD Display Search, the iPad Mini could be refreshed twice in the coming 12 months. Notably, the analyst suggests that the first time a Retina display will appear in the device will be this year, indicating that the next variant of the iPad Mini will have a Retina display. Also, irgendwie ein Display-Analyst hat sich aus irgendeiner Körperöffnung gezogen. Dieses Jahr, Mitte dieses Jahres, mutmaßlich wäre dann irgendwie WWDC ein Termin, auf den man mal erugen könnte, wäre da ein retiniertes Mini-iPad schon angekündigt und irgendwann in den 12 Monaten danach, oder nein, irgendwann Anfang nächstes Jahr käme dann eine zweite Variante, irgendwie so, blablub. Inwiefern der jetzt irgendwie fundiert, da sich eine Meinung gebildet hat, ist da nicht dokumentiert, von daher behaupte ich mal, der hat sich das aus irgendeiner Körperöffnung gezogen und kann ja jetzt ja gerne irgendwie belegen, dass er das nicht nur aus irgendeiner Körperöffnung gezogen hat, sondern dass er dafür auch Gründe hat. The analyst also suggests that another version of the iPad Mini would arrive in Q1 of 2014. Ein Mini im ersten Quartal? Ach, sagen wir mal so, gehabt haben wir sowas noch nicht, weil das Mini gab es noch nicht lange genug, um im ersten Quartal eine neue Version zu bekommen. Dieses Jahr im ersten Quartal wäre überraschend gewesen, weil relativ kurz nach überhaupt Markteinführung. Nächstes Jahr im ersten Quartal wäre auch noch unerwartet. Aber ja. Oder anders ausgedrückt, Analysten behaupten. Analysten aus deiner Umgebung. Ja. So, da gab es den Mini-Sommer. Weil die Massenproduktion des Retina-Displays für die nächste iPad-Mini-Generation beginnt nach Informationen des Marktforschers NPD-Display-Search im Juni oder Juli. Ach, das ist die gleiche Meldung in grün, nur hier mal von Heise. Also, ja, irgendwie im Sommer würde die Display-Produktion beginnen. Naja, also ich weiß ja nicht, wie es da aussieht mit Pixeldichte. Aber wenn das die... Ja, wobei, wie war das? Das Mini-iPad ist jetzt die Pixeldichte von den nicht retinierten iPhones. Damit müsste ja dann ein retiniertes Mini-iPad vom retinierten iPhone die Pixeldichte übernehmen. Oder anders ausgedrückt, es müssten einfach nur größere Displays aus der Fabrik rausfallen, wo jetzt schon die Displays für die retinierten iPhones rausfallen. So, keine Ahnung, ob die irgendwie zwischendurch mal was geändert haben, weil so ganz grundsätzlich wäre das sonst ein Verfahren, was jetzt auch schon bald 3 Jahre existiert. Ja, also in ungefähr einem Monat. Kalenderwoche 23. Aber ja. Also von daher, ja, da müssen sie halt nur größere Displays rausfallen lassen. Ich vermute mal, die haben die Ausbeute schon einigermaßen gut im Blick, weil also ne, wenn das dieselben Produktionsstandorte, Fabriken etc. sind, die jetzt für die retinierten iPhones produzieren, dann wissen sie ja genau, was da für Ausbeute rausfällt. Dann ist halt nur die Frage, inwiefern da größer geschnittene Displays sich da auswirken. Aber das ist ja dann keine grundsätzliche Frage, sondern nur noch eine, wie groß schneiden wir das Display aus, Frage. So, dann 7 Bildnummern höher, eine Woche später, 12E47, meldete 9to5Mac. Nämlich, da ist irgendwie ein neues Beta-Bild von macOS 10.8.4 in die Entwickler gefallen. Diesmal Bild Nummer 7 größer als das letzte. Ich habe extra nachgeguckt, 12E40 hatten wir letzte Woche, 12E47 haben wir diese Woche. So, ja. Mai. Wie war das? Hier steht auch noch irgendwo, worauf sich die Developer konzentrieren sollen. Apple once again tells developers to focus on Wi-Fi performance, Safari and graphics drivers. So, das ist alles, was da an Informationen drin steckt. Der Rest ist dann, wir ziehen uns mal Gerüchte aus irgendwelchen Körperöffnungen wie die 802.11ac Wi-Fi Chips, die halt als String irgendwo auftauchen. So, im Moment ist noch nicht abzusehen, dass irgendwo Hardware angekündigt würde, beziehungsweise wenn irgendwo eine Hardware-Ankündigung stattfindet, wäre die Wahrscheinlichkeit Stand jetzt doch am größten, die bei WWDC zu vermuten. Also in ungefähr ziemlich genau einem Monat. Aber ja. So, dann gab es eins und Drossel, gefunden bei Netzpolitik.org. Auch der Internetprovider 1 und 1 Internet AG drosselt jetzt DSL-Anschlüsse. Wie Golem berichtet, gibt es einen neuen Tarif Flat Spezial 16.000, der nur 100 GB Datenverkehr bei der groß beworbenen Geschwindigkeit von 16 Mbit pro S erlaubt. Danach gibt es Minimalversorgung. Ja, und zwar von 1000. Und nicht von 384, aber ja. Plus, wenn ich das da richtig interpretiere, das ist ein neuer Vertrag, den man freiwillig haben wollen kann. So, wenn nicht wie bei der Terrorcom die Leute dazu gezwungen werden, in diesen neuen Vertrag zu wechseln, dann ist das eben gerade nicht das, was die Terrorcom veranstaltet, sondern dann ist es schlicht und ergreifend ein Vertrag, den man haben kann, wenn man ihn will, wenn man weiß, dass man sowieso nicht mehr als 100 GB Datenvolumen umsetzt. Ich weiß, dass ich mehr als 100 GB Datenvolumen umsetze, deswegen wäre ich schön blöd, auf sowas zu gehen. Aber ja. Also mal ganz davon abgesehen, dass ich irgendwie immer noch mit dem Gedanken spiele, eventuell hier mal zum Norderstedter Glasfaser Dings zu wechseln. Aber ja. So, dann gibt's die T-Wossel. Gefunden bei Heise. Die geplante Geschwindigkeitsdrosselung bei Internettarifen der Telekom trifft laut einem Bericht eines Magazins auch Kunden, die ihren Tarif lediglich wechseln wollen. Alle bisherigen Festnetzkunden, die künftig einen Flatrate-Tarif hinzubuchen, würden, Anführungszeichen, als Neukunden behandelt. Anführungszeichen, habe die Telekom dem Magazin bestätigt. Selbst wer innerhalb bestimmter DSL-Tarife des Marktführers wechsle, unterliege dann dem monatlichen Gesamtlimit für den Datenverkehr. Oder anders ausgedrückt, Telekom macht da kein Geheimnis draus, dass sie jedem die neuen allgemeinen Geschäftsbedingungen aufdrücken wollen und jede Veränderung am Vertrag als Neukunde behandeln. Ja, wenn das dann inklusive irgendwelcher Kündigungsfristen gilt, das könnte eventuell vielleicht noch gerichtlich geklärt werden können. Aber ja. Na, also so viel zu dem Märchen. Ja, also wer jetzt schon einen Vertrag hat, den betrifft das natürlich nicht. Weil da werden irgendwelche Geschichten dann vom Zaun gebrochen, wie Umstellung auf AliP. Na, also Umstellung auf IP-Telefonie. Und oh Wunder, oh Überraschung, dafür muss die Telekom leider den Vertrag aus ihrer Richtung kündigen. Und also man hat ja dann die Wahl, man kann ja irgendwo anders hingehen. Ja. Also von daher ist das jetzt dann auch nicht mehr so wirklich überraschend. Dann gab es T-Manzett, weil nämlich die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen der Deutschen Telekom wegen Drosselungsklausel in neuen DSL-Verträgen eine Abmahnung zukommen lassen hat, teilte der gemeinnützige Verein am heutigen Montag mit. Die Verbraucherschützer verlangen, dass die seit dem 2. Mai geltenden Klauseln wieder aus den DSL-Verträgen gestrichen werden. Sie ermöglichen es der Terrorcom, die Geschwindigkeit des Internetzugangs auf 384 Kilobit pro Sekunde zu drosseln, wenn ein bestimmtes monatliches Datenvolumen erreicht wurde. Das bedeutet etwa für VDSL-Kunden eine satte Reduzierung der Surfgeschwindigkeit um bis zu 99,2%. Und die Verbraucherzentrale ist überzeugt, dass mit der verbleibenden Übertragungsrate man eben nicht mehr das Internet zeitgemäß nutzen könne. Eine Internetseite zu öffnen, bedeutet unter diesen Umständen bereits eine harte Geduldsprobe. Ja, und da haben sie dann also einfach mal gesagt, so hier, das dürft ihr nicht, klatsch. Haben dann allerdings, anders als gewisse andere Abmahner, da eine großzügige Frist fallen gelassen, nämlich 10 Tage. So, dann T20. Surfen ohne Tempobremse wird für die Telekom-Kunden in den kommenden Jahren 10 bis 20 Euro im Monat teurer. Zumindest bei einer Flatrate ohne Datenobergrenze. Hat nämlich Konzernchef René Oberfasel fallen gelassen. Zum ersten Mal hat die Telekom damit eine Größenordnung für die Mehrausgaben angegeben. Obermann verwies auf den rasanten Anstieg der Datenmengen und die Milliardenausgaben für den Ausbau. Die 3 Milliarden, die er angibt und die angeblich nur 3% betroffener Nutzer. Zusammen mit maximal 20 Euro zusätzlich. Passen übrigens auch nicht zusammen. Weil wenn 3% eurer Nutzer monatlich maximal 20 Euro bezahlen sollen, dann kommen die niemals auf 3 Milliarden. Hint, hint. Ja, oder anders ausgedrückt, irgendwas passt da noch nicht. Deswegen, ich bin mir auch inzwischen einigermaßen sicher, dass nicht das offensichtliche einfach nur Abzockziel da Ziel ist, sondern dass die irgendwas anderes vorhaben. Irgendwas anderes versuchen die da gerade durchzudrücken und es ist mir immer noch nichts eingefallen, was es sein könnte.
Ja, sie versuchen irgendwie kundenlos zu werden. Aber warum? Warum so hartnäckig? Und warum machen sie da nicht irgendwie so guten Plack und brauchen eine Weile, bis sie dann die Details mal auf den Tisch legen? Wie zum Beispiel, dass das Gefasel von Bestandskunden, wenn ja nicht betroffen, doch nicht zutrifft. Weil es eben da die Umstellung auf IP-Telefonie gibt. Wegen der schon alleine die Telekom ein akutes, technisch begründetes Interesse daran hat, jeden Kunden einmal komplett umzustellen, hardwareseitig. Und damit eben dummerweise auch an die Verträge ranzugehen. So, und von 20 Euro pro Kunde alleine, also so viele Kunden haben die nicht, dass davon die gigantischen Mehrausgaben für den Breitbandausbau, der größte Brüller ist noch, da war am letzten Samstag bei D-Radio Wissen, beim Online-Talk, der Pressesprecher von Telekom zu Gast und der klang irgendwie wie ein defektes Aufnahmegerät. Er hat mich im Kern irgendwie Handvoll Sätze immer in verschiedenen Formulierungen, aber immer nur wiederholt. So, ja, er sei sich sicher, dass man auch zukünftig ein attraktives Angebot unterbreiten werde, bla bla. Und wenn man das denn nicht benutze, dann müsse man das ja auch nicht bezahlen, bla bla. Bla bla, bla 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 bla. Irgendwie Preise hat ja keiner auf den Tisch gelegt. Das wäre ja mal eine glatte Ansage gewesen, zu sagen, ja, also maximal 20 Euro. So, dann gibt's keine Drossel. So, ja, warum sagt er das nicht gleich? So, und vor allen Dingen, warum dreht ihr die Leute auf eine Internetgeschwindigkeit runter, von der man das Internet dann tatsächlich nicht mehr benutzen will heutzutage? Na? Und Backbone wäre so teuer. Nein, Backbone ist nicht teuer. Backbone gibt es genügend andere Leute, die auch Backbones benutzen. Da irgendwie den Sprecher von, Viprinet, der da sagt, also uns kostet irgendwie ein Gigabyte 0,7 Cent, Euro? Ne, Cent. So. Na, also was ist nach 75 Gigabyte, was ja das Minimum ist, was man erstmal so im Vertrag mitbekommt? Beziehungsweise wofür zahlt man denn eigentlich monatlich? Ja, also von daher, So. Aber hey, also die Telekom hat sich jetzt schön in der Ecke manövriert und jetzt gibt es eine klare Ansage, so ja, also mehr als 20 Euro sind es ja dann sowieso nicht, die man da auf den Tisch legen muss und dann hat man wieder ungedrosseltes Internet. Was doch dann aber real eine Preiserhöhung ist, nämlich um 20 Euro. Aber eine generelle Preiserhöhung haben sie doch noch vor kurzem abgelehnt, weil das wäre ja nicht gerecht gegenüber denen, die es nicht nutzen würden. Ja, wenn doch aber das übertragene Datenvolumen exponentiell wachsen würde, dann ist bis 2016 sowieso jeder betroffen. Jeder, der überhaupt irgendwie da Internet benutzt. Also ist es eine faktische Preiserhöhung für jeden. Aha, ja, schön, dass wir verglichen haben. Hättet ihr euch den Scheiß eigentlich gleich klemmen können und gleich mal sämtliche Fakten am Stück auf den Tisch packen, hätte man die Debatte vielleicht ein bisschen eher in den Griff gekriegt. Aber hey. So, dann gibt's eine Wanzstätigung. Weil nämlich auch wieder Netzpolitik.org, Bundeskriminelles Amt und Innenterrorministerium für 150.000 Euro die Spyware-Finfischer der Firma Gamma Elaman gekauft haben, bestätigten die beiden Behörden nun auch gegenüber Netzpolitik.org. Ob die Software auch legal eingesetzt werden darf, ist weiterhin ungewiss. Die Überprüfung dauert noch an. Am Donnerstag berichtete eine Wochenzeitung, so, dass deutsche Behörden einen international bekannten Staatstrojaner aus dem Hause Gamma Elaman jetzt offiziell gekauft hätten. Jetzt beantworteten die Behörden eine Anfrage von Netzpolitik.org, die wir an dieser Stelle veröffentlichen. Können Sie bestätigen, dass der Vertrag zwischen BMI und Elaman unterzeichnet wurde? Wann wurde der Vertrag unterzeichnet? BK. Der Vertrag wurde durch das Beschaffungsamt des Bundesinnenministeriums und der Firma Elaman im März 2013 geschlossen. Ist der genannte Preis korrekt? Der genannte Preis ist korrekt. Wann werden Zahlungen fällig? Über Einzelheiten der Abwicklung des Vertrages, der auf Grundlage der einschlägigen Regelungen des BGB und der ergänzenden Vertragsbedingungen für die Beschaffung von IT-Leistungen zwischen zwei Vertragspartnern geschlossen wurde, erteilt das BKA generell keine Auskunft. Bla bla, sagen wir nicht. Bla bla. Informationsfreiheitsgesetz, Einzelfälle, ist noch Gegenstand der Prüfung, bla bla. Ist die Prüfung der Software durch CSC schon abgeschlossen? Bla bla, dauert noch an, bla bla. Wenn nein, warum fließt dann schon Geld? Über Einzelheiten, bla bla, sagen wir nichts, bla bla. Oder anders ausgedrückt, ja, das Bundeskriminalgeheimdienstamt. Hat also bundeskriminell schon mal Geld ausgegeben für eine Software, bei der immer noch nicht geklärt ist, ob die überhaupt grundgesetzkonform einsetzbar ist. So, ja. So, dann Mafia, da hau ich ja schon die ganze Zeit drauf rum. Am Dienstag habe ich nämlich Post von Anwälten bekommen. Waldorf Frommer, berühmte Abmahnkanzlei. Ja, ich hätte da irgendwie was geraubmord kopiert. Tatsächlich. Inklusive irgendwie, wie war das, Frist für die Unterlassungserklärung bis Montag. Und Geld wollen sie dann auch noch. Und zwar, wie war das irgendwie, Deckelung der Abmahnkosten auf 100 Euro? Haha, lustig das. Also ich meine, ja, 450 kann man noch argumentieren als Schadensersatz an die arme Fernsehfirma. Ja, okay. Aber dann 506 Euro, also dafür erwarte ich aber mindestens eine Eingangsbestätigung der Unterlassungserklärung. Was mich daran erinnert, ich könnte denen mal auf den Keks gehen und fragen, wann ich denn meine Eingangsbestätigung geschickt bekomme. Aber ja. Also, ja, je, ich habe auch der Abmahnmafia mal Geld in den Rachen werfen dürfen. So, übrigens, Begründung, warum sie denn nicht sich gedeckelt fühlen von der Abmahnkostendeckelung. Ja, weil das ist ja kein einfacher Fall. Noch dünner hattet ihr es gerade nicht, ne? Also für diesen Textbaustein in dem Preis, das lohnt nicht. Man davon abgesehen, dass der Film es nicht wert war. Aber ja. So, plus, ich hatte da so die kreative Idee, ich will jetzt irgendwie gerade nicht meine Lebenszeit damit verplempern. Da kann ich irgendwie mit meiner Zeit Besseres anfangen und deswegen habe ich dann den Weg des geringsten Widerstands gewählt. Echt. Aber ja. So, beziehungsweise an der einen Stelle, wo man ihnen gegens Knie hätte pinkeln können, nämlich bei der Unterlassungserklärung. Da ist der Witz der, ja, was unterlasse ich denn? Naja, ich erkläre zu unterlassen, genau dieses Stück Film nochmal zu scheren. Ja, okay. Das fällt mir nicht schwer zu erklären. So, und beim Geld, naja, da hätte ich erst selber Geld in die Hand nehmen müssen, um den eventuell irgendwie Ungemach zu bereiten. Da hatte ich dann auch nicht so den gigantischen Bedarf danach. Aber ja. So, apropos Ungemach, Axel Springer Verlag hat er nämlich angekündigt, am Wahlwochenende mal wieder ein Papiererzeugnis in jedem Mülleimer, in jedem Briefkasten zu stopfen. Na, nachdem sie ja letztes Jahr mit der kostenlosen Blöd für alle so großen Erfolg hatten. Die Frage, inwiefern sich eine Wiederholungsgefahr ergibt. Bisher hieß es immer so, ja, das ist eine einmalige Aktion. So, jetzt kündigen sie an, dass sie die einmalige Aktion noch ein zweites Mal machen, womit man dann einfach mal davon ausgehen kann, dass es offensichtlich doch eine Wiederholungsgefahr gibt. Jetzt wäre die spannende Frage, wie konkret Springer denn dazu aufgefordert wurde, Leuten keinen einmaligen papierischen Sondermüll zu verabreichen. Mal davon abgesehen, dass man da durchaus auch irgendwie die Frage in den Raum stellen kann, wie es denn eigentlich aussieht in Sachen papierischen Sondermüll ausgerechnet am Wahlwochenende? Hallo? Geht das eigentlich noch als Wahlwerbung durch und ist damit offiziell in der Parteienfinanzierung anzuzeigen? Oder ist das ein Zufall-Koinzidenz geradezu? No, aber so, dann gibt's Yasoft oder Microhu. Ich glaube, ursprünglich hieß es mal Microhu, ne? Jedenfalls, Yahoo stampfte vor rund 3 Jahren seine Internetsuchmaschine ein und setzte auf eine Allianz mit dem Microsoft. Weswegen das auch überhaupt keinen Sinn ergibt, von Yahoo irgendwelche Suchergebnisse sich liefern zu lassen, weil die liefern eh denselben Scheiß wie Microsoft, weil sie benutzen Microsoft-Suchmaschine. Nun will aber der Internetspionier laut US-Medien berichten, die Suchmaschinenpartnerschaft mit Microsoft auflösen und stattdessen einen Pakt mit Google schließen. Die neue Yahoo-Chefin Marissa Mayer sei unzufrieden mit den Ergebnissen, hieß es unter Berufung auf informierte Personen. Der Windows-Konzern sperre sich jedoch gegen ein vorfristiges Ende des noch bis 2020 laufenden Deals, berichteten das Wall Street Journal und die Finanznachrichtenagentur Bloomberg. Bloomberg, die übrigens, in der letzten Woche irgendwie was gerüchtet hatten von noch ein iPad-Display-Lieferant hätte gemeldet, dass die Bestellungszahlen runtergingen, woraufhin dann der iPad-Display-Lieferant sich gemeldet hat und gesagt hat, das, was Bloomberg da behauptet, ist Bullshit. Ja, aber dass Yahoo irgendwie aus dem Deal mit Microsoft raus will, also ich meine, sie haben da eine Chefin, die ursprünglich mal bei Google tätig war, von daher, ja, Nicht sehr überraschend. Und ja, was hat jetzt eigentlich Yahoo davon, dass Microsoft die Suchergebnisse liefert? Na, also de facto hat Microsoft ja Yahoo damit übernommen, ohne dass sie irgendwie größere Summen auf den Tisch legen mussten. Und ohne, dass sie irgendwie die Firma am Bein hätten. So, und jetzt will der Yahoo angeblich raus. Ja, also sagen wir mal so, völlig unlogisch erscheint es mir nicht.
Ist das eine Birke?
Wenn das eine Birke ist, ist sie auf jeden Fall hoch genug, dass die mich eigentlich nicht stören sollte. Schnief. So, und dann kommen wir auch schon langsam in der Musikecke an. Mensch, ich habe aber noch also mindestens 3 Minuten, die ich jetzt noch voll labern kann. Mal gucken, ob ich die Musikecke lang genug gedehnt kriege, dass ich euch da noch 3 Minuten was voll labern kann. Siehst du, ich hätte doch den TED-Talk hier lassen können. Ja, wie auch immer. Also jedenfalls in der Musikecke versteckt sich völlig überraschend mein Lieblingsschulchor aus New York, Staten Island, PS22. Der in den letzten Tagen auch erstaunlich wenig Videos rausgelassen hat. Da habe ich noch so die dumpfe Hoffnung, dass da noch wieder mehr kommt, weil im Moment habe ich die Kalenderwoche in genau einem Jahr noch gar nicht belegt. Da ist noch Platsch. Da geht noch was. Aber ja, also jedenfalls PS22 mit dem ersten Video des Jahres 2012, nämlich Grenade. 3:08 ist das dann lang. Wo man dann auch im Hintergrund Thorin das erste Mal mit grünen Haaren sitzen sehen konnte. Die dann ja, ich weiß gar nicht, wann kam denn das eigentlich, das Thorin-Video? Ich weiß, es war das nächste Video. Aber so irgendwie, also Größenordnung eine Woche später, hatte sie dann ja auch ihr Solo. Und inklusive Interview hinten dran. Ja, ja. Das Video hat alleine für das Interview noch die Berechtigung, auch im nächsten Jahr in meinem Podcast nochmal aufzutauchen. Hust, hust. Also sofern mir nicht irgendwie eine noch coolere Botschaft aus der Ecke in die Finger fällt. Aber ja, ist cooli cool. So, und dann gibt's ein Video, wo ich schon eine Weile von weiß, dass das was Besonderes ist, weil Mikey da auch drin erklärt. Oder nicht da drin, aber Mikey wurde irgendwo in einem Kommentar bei einem anderen Video wurde der erklärt, genau, was es mit Mikey eigentlich auf sich hat und warum die Kamera Mikey da jetzt irgendwie anvisiert und warum das irgendwie so interessant ist. Aber warum jetzt nur ausgerechnet das Video und Mikey da irgendwie auffallen, das wusste ich auch nicht. Also, wo ich drauf hinaus will, PS22, We Are Young, 4:13 ist das dann an sich lang. Aber was ihr hier bekommt, ist ein Dreifachpaket. Und zwar, es gibt da eine Best-of-Playliste bei YouTube, hat der Mr. B, ja, eine Best-of des Jahres-Playliste, wo unter anderem auch We Are Young drin auftaucht. Und da hat er irgendwann Anfang April sich hingesetzt und hat dann auch mal, mutmaßlich bei sich zu Hause, mit beschissener Akustik, aber hey, nochmal so ein paar Erklärungen aufgenommen, so, was hat's denn eigentlich mit dem Video so auf sich? Warum ist das denn irgendwie besonders spannend? Und da gibt's eben auch 1:18 zu diesem Video, wo mir dann erst so richtig klar geworden ist, warum das Video denn eigentlich so interessant ist. Die kriegt ihr dann auch auf und in die Ohren. Und dann gibt's von, das muss aber vorher gewesen sein, von einem anderen Video, was irgendwann kürzlich schon mal ein Jahr alt wurde und mir dann da so über den Weg huschte, beziehungsweise er hatte das bei Facebook gepostet. Ich habe mir das dann angeguckt, habe gesagt, erstens, warum kannte ich das Video noch nicht? Zweitens, Mikey. Drittens, ja. Nämlich, da war ja Ingrid Michaelson zu Gast und irgendwie hier Battle for the Bands. Und das, was ich euch auf die Ohren packe, ist quasi, dass die Battle for the Bands oder einer von den Battle for the Bands Jungs bedankt sich bei den Kids und ja, wir haben ihnen auch was mitgebracht und hier und tralali. Und den Rest hört ihr dann selber. Und ganz am Ende gibt's Mikey, der ja an dem Tag irgendwie, also er war fertig, er war irgendwie erschöpft bis zum Umkippen. Und das hört man auch. Aber ja. So, das ist dann auch nochmal 1:19. Kriegt er dann auf und in die Ohren. Und dann? Da könnte ich eigentlich, genau, ich mache den TED-Talk zum Thema, was war es doch gleich? Ich hatte den hier nämlich schon drin stehen. Und habe dann gesagt, na, das wird mir aber zu lang. Wenn ich hier wieder 40 Minuten laber, dann packe ich da keine 12 Minuten TED-Talk hinten dran. Also hier den Shane Kojan, Bringe ich es noch zusammen? Natürlich nicht. Also den gibt es dann jedenfalls in knapp irgendwas 12:55 war es, glaube ich. Genau so. Gibt es den dann auf die Ohren und den Astronaut Chris Hetfield, den gibt es dann nächste Woche. Das mit dem Tippen, das lerne ich auch noch irgendwann. Irgendwie so. Da. Muss ich mir da noch reinschreiben. So, genau. Das kriegt er dann auf die Ohren. Wegen, weil, ja, das Video hatte ich ja vor einiger Zeit schon mal. Und den gibt es also auch als TED-Talk. Inklusive ein bisschen Erklärung davor. Und dann ist das eigentlich aber auch wieder das Video. Ja, so. Und dann habe ich meine halbe Stunde hier nämlich auch wieder voll. Haha. Ich muss nur lang genug damit zubringen, zu erklären, warum das Mikey-Video das Mikey-Video ist. So, und dann drohe ich damit. Nee, dann sage ich erstmal danke fürs Anhören. So, dann sage ich danke fürs Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Reaktion zukommen lassen wollt, übrigens dumme Kommentare in Sachen Abmahnungen schalte ich gar nicht erst frei. Und wer nicht mal in der Lage ist, eine Mailadresse in einem Kommentar unterzubringen und irgendwelche Fragen stellt, muss ich nicht wundern, wenn der Kommentar nicht freigeschaltet wird. Weil, nein. So, ja. Wie auch immer, könntet ihr mir jedenfalls irgendeine Form von Reaktion zukommen lassen, indem ihr zum Beispiel einen Tweet oder einen app.net-Post an den jeweiligen Account @compot adressiert. Ihr könntet auch eine E-Mail korrekt frankiert an compiblog@gmail.com verschicken oder eben einen Kommentar im compiblog.de unter den Eintrag zu Compot 374 Teil 3. Jawohl. Einstellen. Die ich dann aber erst freischalten muss. Und wie gesagt, wenn da irgendeine, ist ganz offensichtlich keine E-Mail-Adresse und qu@ts.ch ist keine E-Mail-Adresse, dann reagiere ich da unter Umständen auch nicht. Tö, kann ich ja ganz eigen sein. So, und jedenfalls drohe ich dann damit, dass ich eventuell unter Umständen möglicherweise vielleicht in einer Woche wieder unterwegs sein könnte, wenn denn nichts dazwischen kommt. Und wünsche euch jetzt viel Spaß mit Grenade und Mikey. Naja, Mikey hört man ja nicht. Mikey hört man dann erst im Outro hinten dran. Aber ja. So, und genau. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn er nicht dazwischen kommt.
Daniel's gonna do Kevin. Let me
say. Take a ball straight through my breath! That's offensive! That is so offensive! I still know where
he teases with love. You guys put this together yourselves?
Yeah.
Good.
Sure. Okay.
A little spontaneous performance here. Let's go.
Take a ball straight through my breath!
Excuse me. Okay. One, two, three.
Here they come, that's just how you live. Oh, take it all, but you never give. Should've known you were trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, you did. So give me all your love, it's all.
Black and blue, beat me till I'm numb. Tell the devil I said, hey, when you get back from where you're from. Bad woman, bad woman, that's just what you are. Girl, you smile in my face and take the braids out my car. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, you did. To give me all your love is all I ever asked. Because what you don't understand is I'll catch a grenade for you.
So this is We Are Young by Fun. And this video is so special to me for reasons beyond the music. We had a young man in chorus named Michael who was autistic. And you'll see him a lot in this video. Ms. Lisa kept the camera on him. And I'm so happy she did because Michael would never sing in the chorus videos. He always wanted to be there. And he never would forget his chorus t-shirt on Tuesdays and Fridays when we rehearse. But he would never sing along. We could never quite get him there to that point where he would. And on this day, I will never forget it. He was just so mesmerized, captivated, you choose the word, by Kevin, our soloist, as he was singing, and couldn't take his eyes off him and was smiling and just, you know, you just saw the joy he had in Kevin's performance. And he sang along and he sang every word of the song. And I'm so thrilled that this performance was captured and may mean more to me than any other PS22 chorus performance for those reasons. So here it is, We Are Young. The power of music, baby.
1, 2, 3.
Tonight. Find a ways to fall apart, but our friends are back, so let's raise a cup, 'cause I found someone to carry me home. So
today. And you know that we're doing this program, Battle for the Band, trying to save music education in schools, like programs like yours, and we really care about it, we feel really passionate about it, and we really love music, and we really believe, and you guys are a testament to show that music, it changes people's lives, it makes everything better. So thank you so much for doing this with us and helping us to promote this program, and yeah, we're gonna save some music programs, and we're going to keep music alive in schools, and thank you guys so much, and thank you, Ingrid, so much for doing this. We love you guys. We brought you some kazoos and some t-shirts, and we brought some juice in the van. So,
let him finish! Let him finish! Let's be polite!
And we brought ponies, and we brought... I'm just kidding.
Oh, now you're asking for it. Listen, now you're going to clean up your own mess. What'd you think?
I think it was awesome!
What'd you think?
It was so awesome!
What'd you think?
Great,
what'd you think?
It was so awesome.
You had a good time?
Yeah.
Can you give me a high five? You want to give Ingrid a high five?
Give Ingrid a high five.
That's Ingrid right here.
So many of you. When I was a kid, I hid my heart under the bed because my mother said, if you're not careful, someday someone's gonna break it. Take it from me, under the bed is not a good hiding spot. I know because I've been shot down so many times, I get altitude sickness just from standing up for myself. But that's what we were told. Stand up for yourself. That's hard to do if you don't know who you are. We were expected to define ourselves at such an early age. And if we didn't do it, others did it for us. Geek, fatty, slut, fag. And at the same time we were being told what we were being asked, what do you want to be when you grow up? I always thought that was an unfair question. It presupposes that we can't be what we already are. We were kids. When I was a kid, I wanted to be a man. I wanted a registered retirement savings plan that would keep me in candy long enough to make old age sweet. When I was a kid, I wanted to shave. Now, not so much. When I was 8, I wanted to be a marine biologist. When I was 9, I saw the movie Jaws and thought to myself, no thank you. When I was 10, I was told that my parents left because they didn't want me. When I was 11, I wanted to be left alone. When I was 12, I wanted to die. When I was 13, I wanted to kill a kid. When I was 14, I was asked to seriously consider a career path. I said, I'd like to be a writer. And they said, choose something realistic. So I said, professional wrestler. And they said, don't be stupid. See, they asked me what I wanted to be, then told me what not to be. And I wasn't the only one. We were being told that we somehow must become what we are not, sacrificing what we are to inherit the masquerade of what we will be. I was being told to accept the identity that others will give me. And I wonder what made my dreams so easy to dismiss. Granted, my dreams are shy because they're Canadian. My dreams are self-conscious and overly apologetic. They're standing alone at the high school dance, and they've never been kissed. See, my dreams got called names too. Silly, foolish, impossible. But I kept dreaming. I was going to be a wrestler. I had it all figured out. I was going to be the garbage man. My finishing move was going to be the trash compactor. My saying was going to be, I'm taking out the trash. And then this guy, Duke the Dumpster Drossy, stole my entire shtick. I was crushed, as if by a trash compactor. I thought to myself, what now? Where do I turn? Poetry. Like a boomerang, the thing I loved came back to me. One of the first lines of poetry I can remember writing was in response to a world that demanded I hate myself. From age 15 to 18, I hated myself for becoming the thing that I loathed, a bully. When I was 19, I wrote, I will love myself despite the ease with which I lean toward the opposite. Standing up for yourself doesn't have to mean embracing violence. When I was a kid, I traded in homework assignments for friendship, then gave each friend a late slip for never showing up on time, and in most cases, not at all. I gave myself a hall pass to get through each broken promise. And I remember this plan born out of frustration from a kid who kept calling me Yogi, then pointed to my tummy and said, too many picnic baskets. Turns out it's not that hard to trick someone. And one day before class, I said, yeah, you can copy my homework. And I gave him all the wrong answers that I'd written down the night before. He got his paper back expecting a near-perfect score and couldn't believe it when he looked across the room at me and held up a zero. I knew I didn't have to hold up my paper of 28 out of 30, but my satisfaction was complete when he looked at me puzzled and I thought to myself, smarter than the average bear, motherfucker. This is who I am. This is how I stand up for myself. When I was a kid, I used to think that pork chops and karate chops were the same thing. I thought they were both pork chops. And because my grandmother thought it was cute and because they were my favorite, she let me keep doing it. Not really a big deal. One day, before I realized fat kids are not designed to climb trees, I fell out of a tree and bruised the right side of my body. I didn't want to tell my grandmother about it because I was scared I'd get in trouble for playing somewhere I shouldn't have been. A few days later, the gym teacher noticed the bruise and I got sent to the principal's office. From there, I was sent to another small room with a really nice lady who asked me all kinds of questions about my life at home. I saw no reason to lie. As far as I was concerned, life was pretty good. I told her whenever I'm sad, my grandmother gives me karate chops. This led to a full-scale investigation, and I was removed from the house for 3 days until they finally decided to ask how I got the bruises. News of this silly little story quickly spread through the school, and I earned my first nickname, Pork Chop. To this day, I hate pork chops. I'm not the only kid who grew up this way, surrounded by people who used to say that rhyme about sticks and stones, as if broken bones hurt more than the names we got called, and we got called them all. So we grew up believing no one would ever fall in love with us, that we'd be lonely forever, that we'd never meet someone to make us feel like the sun was something they built for us in their tool shed. So broken heartstrings bled the blues, we tried to empty ourselves so we'd feel nothing. Don't tell me that hurts less than a broken bone. That an ingrown life is something surgeons can cut away, that there's no way for it to metastasize, it does. She was 8 years old, our first day of grade 3 when she got called ugly. We both got moved to the back of class so we would stop getting bombarded by spitballs. But the school halls were a battleground. We found ourselves outnumbered day after wretched day. We used to stay inside for recess because outside was worse. Outside we'd have to rehearse running away or learn to stay still like statues, giving no clues that we were there in grade 5. They taped a sign to the front of her desk that read, "Beware of dog." To this day, despite a loving husband, she doesn't think she's beautiful because of a birthmark that takes up less than half her face. Kids used to say she looks like a wrong answer that someone tried to erase but couldn't quite get the job done. And they'll never understand that she's raising two kids whose definition of beauty begins with the word mom, because they see her heart before they see her skin, because they've never always been amazing. He was a broken branch grafted onto a different family tree. Adopted, not because his parents opted for a different destiny. He was 3 when became a mixed drink of 1 part left alone and 2 parts tragedy. Started therapy in eighth grade. Had a personality made up of tests and pills. Lived like the uphills were mountains and the downhills were cliffs. 4/5 suicidal, a tidal wave of antidepressants and an adolescent being called pauper. One part because of the pills, 99 parts because of the cruelty. He tried to kill himself in grade 10 when a kid who could still go home to mom and dad had the audacity to tell him, get over it. As if depression is something that could be remedied by any of the contents found in a first aid kit. To this day, he is a stick of TNT lit from both ends. Could describe to in detail the way the sky bends in a moment before it's about to fall. And despite an army of friends who all call him an inspiration, he remains a conversation piece between people who can't understand. Sometimes being drug-free has less to do with addiction and more to do with sanity. We weren't the only kids who grew up this way. To this day, kids are still being called names. The classics were, hey, stupid, hey, spaz. Seems like every school has an arsenal of names getting updated every year. And if a kid breaks into school and no one around chooses to hear it, they make a sound. They're just background noise from a soundtrack stuck on repeat when people say things like, kids can be cruel. Every school was a big top circus tent. And the pecking order went from acrobats to lion tamers, from clowns to carnies, all of these miles ahead of who we were. We were freaks. Lobster claw boys and bearded ladies. Oddities juggling depression and loneliness, playing solitaire, spin the bottle, trying to kiss the wounded parts of ourselves and heal. But at night, while the others slept, we kept walking the tightrope. It was practice. And yes, some of us fell. But I want to tell them that all of this is just debris left over when we finally decide to smash all the things we thought we used to be. And if you can't see anything beautiful about yourself, get a better mirror, look a little closer, stare a little longer, because there's something inside you that made you keep trying despite everyone who told you to quit. You built a cast around your broken heart and signed it yourself. You signed it, they were wrong, because maybe you didn't belong to a group or a clique. Maybe they decided to pick you last for basketball or everything. Maybe you used to bring bruises and broken teeth to show and tell but never told. Because how can you hold your ground if everyone around you wants to bury you beneath it? You have to believe that they were wrong. They have to be wrong. Why else would we still be here? We grew up learning to cheer on the underdog because we see ourselves in them. We stem from a root planted in the belief that we are not what we were called. We are not abandoned cars stalled out and sitting empty on some highway. And if in some way we are, don't worry, we only got out to walk and get gas. We are graduating members from the class of we made it, not the faded echoes of voices crying out, names will never hurt me. Of course, they did. But our lives will only ever always continue to be a balancing act that has less to do with pain and more to do with beauty.